Gut. Jetzt, zu meinem Vortrag. Das ist die Reihe Chaos Seminar vom Chaos Computer Club Ulm. Wer den Club noch nicht kennt, der kann sich auf den Webseiten etwas informieren. Der kann auch einfach mal zu einem von unseren Montagstreffs vorbeischauen. Die sind im Café Einstein an der Uni. Den Raum sollten wir, wenn man hier an der Uni studiert, kennen. Ansonsten haben wir auf unserer Webseite auch eine genaue Beschreibung, wie man da hinkommt. Wir haben auch eine hübsche Clubzeitschrift, die Datenschleuder, das Fachblatt für Datenreisende. Da haben wir hier ein paar verschiedene Ausgaben da. Da kann man nach dem Vortrag mal einen Blick reinwerfen oder vom Jürgen dann welche erwerben. Ich glaube, was kosten sie? 2,50 €, oder? Genau. 2,50 € für geballtes Wissen. Okay, gut. Die Folien von meinem Vortrag sind auch unter der URL schon online und werden in den nächsten Tagen dann noch passend verlinkt und eventuelle Tippfehler, die jetzt noch auffallen, korrigiert und ähnliches. Und das Video vom Vortrag wird dann auch auf der Webseite online verlinkt, sobald es fertig ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das dann dauern wird. Gut, dann, nachdem die Kamera jetzt läuft, begrüße ich euch alle recht herzlich nochmal und fange dann an mit meinem Vortrag. Und zwar kurze Inhaltsangabe. Erstmal mache ich hier kurze Geschichte. Wo kommt Postgres her? Wie hat er sich entwickelt? Was oder wo weit sind sie jetzt? Was können sie? Wie sieht es aus im Vergleich zur Konkurrenz? Was gibt es alles für Erweiterungen? Gibt es Support dafür, Unterstützung und so weiter? Und dann habe ich nur ein paar kleine technische Details ausgesucht, einfach mal so hier und da ein bisschen reinstochern, um vielleicht ein bisschen die Neugier zu wecken von denen, die es interessiert, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen. MySQL-Bashing in dem Sinn werde ich in dem Vortrag nicht machen. Wer wissen will, wie scheiße MySQL ist, braucht sich nur die offizielle Doku durchlesen. Da steht eigentlich alles drin. Dann gibt es nur die hübsche Seite mit den MySQL-Gotchas und so weiter, aber es ist nicht Sinn von dem Vortrag heute. Tut es eben nicht. Okay, also Vorläufer von Postgres war ursprünglich das System Ingres, das von einer Forschergruppe der Berkeley University entwickelt wurde. Die wollten von Grund auf ein Datenbanksystem entwickeln, das eben dem Rel aus, oder sagen direkt aus der relationalen Theorie heraus entwickelt wird und die eins zu eins und schön und effizient umsetzt. Die Firma Relational Technologies ist da ausgegründet worden aus der Berkeley University mit dem Produkt Ingres. Inzwischen hat Computer Associates das gekauft und seit kurzem gibt es eine Ingres Inc., die das Ganze, also weiterentwickelte Nachfolgeversionen davon, wieder als kommerzielles Produkt vertreibt. Dieselbe Gruppe hat dann gesagt, machen jetzt das Gleiche nochmal in Objektrelational, also mit Tabellenvererbung und so weiter. Das nannten sie da sozusagen der Nachfolger von Ingres ist dann Postgres, also nach Ingres. Da haben sie Illustra ausgegründet. Die Firma Informix hat Illustra geschluckt und IBM hat 2001, glaube ich, für ungefähr $1 Milliarde die Firma Informix geschluckt. Das heißt sozusagen, das Postgres, das alte, gehört jetzt irgendwie bei IBM. Die vertreiben das aber nicht wirklich, weil die haben ja ihr DB2 und ich glaube, Derby stammt, glaube ich, auch von denen. Also diese Java-basierte Datenbank, die jetzt beim Apache-Projekt liegt. Zwei nette Menschen aus dieser Gruppe an der Uni haben dann aus dem Source Postgres 95 entwickelt als ihre Doktorarbeit. Postgres 95 hat als Neuerung, dass sie SQL als Abfragesprache haben, anstatt einer eigenen proprietären, die sie davor hatten. Und es stammt sozusagen die erste SQL-Datenbank in der Postgres-Familie. Heute ja, soweit ich weiß, ja. Das erste Release dann, also Postgres 95, die Geschichten sind dann unter BSD-Lizenz veröffentlicht worden. Und das erste Release davon nach einigen Betas war dann Postgres 6.0. Die haben also gleich mit 6.0 angefangen, um den ganzen Leuten, die vorher an Ingress und Postgres 95 sozusagen rumgewurschtelt haben, haben sie damit ein bisschen Ehre erwiesen, indem sie also sagen, wir fangen gleich mit 6.0 an und nicht mit 1.0, weil die haben ja auch schon einiges Vorarbeit geleistet. Es ist übrigens so, dass man auch PostgreSQL heutzutage noch gern als Postgres abkürzt. Es tauchen aber auch immer wieder Leute auf der Liste auf, die Postgre sozusagen sagen. Und das ist also falsch, die Bezeichnung hat es nie gegeben. Da gibt es dann meistens den dezenten Hinweis, welches Produkt er denn meint. Es gibt nur Postgres und PostgreSQL. Wer wissen will, wie man das ausspricht, es gibt auf der Webseite eine hübsche MP3-Datei.
PostgreSQL.
Also so spricht man es offiziell aus. Das ist von einem der Postgres-Erfinder, diese Aussprache. Gut, was dann im Lauf der 6.x-Releases, ich glaube es ging bis 6.3, dazugekommen ist, sind also zusätzliche SQL-Features, Joins, Unions und so in diese Richtung haben sie da was gemacht. Dann MVCC, Multiversioning, Concurrency Control, da gehe ich nachher noch etwas genauer drauf ein. Dann haben sie ein paar zusätzliche Datentypen eingebaut und die auch dem SQL-Standard angepasst, von der Benennung und Wertebereich und sowas, und haben etwas an der Geschwindigkeit geschraubt. Wobei man bisher eigentlich sagen kann, dass so gut wie jedes Postgres-Release etwas schneller war als das Vorgänger-Release, obwohl sie mehr Features drin haben. Während dann der 7er-Serie, das hat also dasselbe Team dann, also sind immer neue Leute dazugekommen, wie das bei Open Source so ist, hat das Team das weiterentwickelt. Während der 7er-Serie ist dann ein Writer-Headlock dazugekommen, damit können sie dann erstmals die Datensicherheit bei beliebigen Systemausfällen sicherstellen. Es gab das sogenannte Toast-System, da gehe ich nachher auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Dann haben sie ihren Netzwerksupport verbessert, IPv6 und SSL-Support für verschlüsselte Übertragung. Ja. Dein Client kann per SSL an den Postgres hinconnecten und sozusagen, dass niemand die Verbindung abhören kann. Sie waren transaktionssicher, aber nicht absturzsicher. Also sie hatten ein Transaktionssystem, wo also im normalen Betrieb die Clients, die gegeneinander arbeiten, transaktionssicher sind durch das Multiversioning Concurrency Control System. Aber in dem Moment, wo es abstürzt, war die Konsistenz nicht mehr gewährleistet. Und durch das Write-Ahead-Lock haben sie eben die Möglichkeit, sozusagen zurückzuspulen auf den letzten konsistenten Stand. Dann haben sie ein Information-Schema gemacht, das dem SQL-Standard entspricht. Das sind also solche Metadaten, wo man abfragen kann, welche Tabellen gibt es, welche Views gibt es, welche Datentypen, welche Funktionen. Und sind damit also dem SQL-Standard etwas näher gekommen. Es wird also da sozusagen leichter, Applikationen zu bauen, die auf verschiedenen Datenbanken solche Metadaten abfragen. Dann haben sie einen Volltext-Index eingebaut. Also wenn man sozusagen Dokumente in einer Tabelle neu speichert, dann kann man da einen Volltextindex machen, so nach dem Motto, gib mir alle Dokumente, die dir wollte, Hallo und CCC enthalten. Und das lässt sich dann effizient abfragen. Dann haben sie ein paar prozedurale Sprachen nachgerüstet, Python, Perl und TCL. Viele weitere SQL-Features nachgerüstet, also Postgres 7.4 war fast komplett SQL 92 standardkonform und hat einiges von SQL 99 unterstützt. Die Sachen, wo sie zum SQL 92 Standard nicht konform waren, das sind irgendwelche extremen Grenzfälle, die eh keiner braucht oder wo es irgendwie auch nicht wirklich Sinn macht. Auf jeden Fall ist es im Moment, wenn man sich die größeren Datenbanken so anschaut, die verbreiteten, die Datenbank, die am nähersten am Standard ist insgesamt. DB2 ist auch nicht weit weg. Oracle hat ein paar sehr eigenwillige Eigenheiten und bei ein paar anderen reden wir lieber gar nicht drüber. Gut. Dann die Version 8.0. Da war die wichtigste Neuerung für manche Leute, dass sie eine native Windows-Version hatten. Davor waren die Windows-Versionen alle mit Cygwin übersetzt, also mit einer Unix-Emulation auf Windows. Und mit Version 8.0 haben sie also Windows zumindest 2000 und XP. NT könnte, glaube ich, auch sogar sein, aber nicht 95, 98. Haben sie diese Windows-Versionen nativ unterstützt, was dann deutlich effizienter war. Trotzdem kam zumindest vor ein paar Wochen noch auf der Postgres-Mailingliste, als irgendwo einer gemeint hat, das sei ein Problem unter Windows, das sei dann nicht so effizient, von einem der Chefentwickler die Antwort: Ja, wer unbedingt den Postgres-Produktiv-Server auf Windows betreibt, der verdient es halt auch nicht anders. Dann haben sie SafePoints eingeführt. Das ist ein Konzept, wo man innerhalb einer Transaktion sozusagen Schnappschüsse machen kann, zu denen man dann gezielt einzeln wieder zurückspringen kann. Man kann also nicht nur die gesamte Transaktion zurückspielen, sondern auch Teile der Transaktion. Unter anderem kann man damit geschachtelte Transaktionen implementieren. Die sind sozusagen, SafePoints sind sozusagen eine Obermenge davon. Ja. Du kannst, ich glaube, 4 Milliarden, ne, 2 Milliarden SafePoints machen oder sowas um den Dreh. Also sagen 2 Milliarden gleichzeitig offene Subtransaktionen. Und damit kannst du also theoretisch bei, wenn du die geschachtelten Transaktionen alle ineinander hast, eine Schachtelungstiefe von 2 Milliarden machen. Das sollte normal ausreichen. Dann haben sie Point-in-Time-Recovery gemacht. Das ist ein Feature, wo man sozusagen dieses Write-Ahead-Log, das der Server ständig mitschreibt, auch gleichzeitig ins Backup-System rausschiebt. Und damit kann man dann anhand von diesen Logs und ab und zu mal eine Komplettsicherung jeden beliebigen Zeitpunkt der Datenbank wiederherstellen. Also wenn man jetzt irgendwie braucht, wie waren die Daten vor 5 Wochen, kann man anhand dieser Point-in-Time-Recovery also jeden beliebigen Zeitpunkt genau wiederherstellen. Dann haben sie Tablespaces eingeführt, dass man ohne große Tricks, das ging vorher mit ein paar Tricks auch schon, einzelne Tabellen oder Indizes oder ähnliches innerhalb einer Datenbank an andere Verzeichnisse oder in andere Festplatten speichert. Es ist zum Beispiel sinnvoll zur Lastverteilung, dass man die Indizes auf anderen Festplatten hat oder in einem anderen RAID als die eigentlichen Tabellen, damit die Zugriffe da parallelisiert werden können. Und auch das Write-Ahead-Log macht sehr viel Sinn auf einer eigenen Tabelle. Und dann haben sie noch ein paar andere Geschichten geändert. Zum Beispiel kann man Spaltentypen on the fly ändern. Davor konnte man zwar neue Spalten hinzufügen und alte Spalten droppen und damit dann über den Umweg sozusagen auch eine Spalte durch eine Spalte eines anderen Typs ersetzen. Aber jetzt gibt es ein passendes Alter-Table-Kommando, das also entsprechend transaktionssicher und halt dann, es braucht bei großen Tabellen halt eine Weile, die komplette Tabelle neu schreibt und da kann man dann aber auch gleich mehrere Spaltentypen auf einmal ändern und passende Konvertierungen angeben, wie er die alten Daten in die neuen Daten konvertiert. Also zum Beispiel, wenn man also ein das Jahr 2000 Problem hat und die Jahre von zweistellig nach vierstellig erweitern will, dann würde man sozusagen das Feld von zwei Stellen auf vier Stellen erweitern und sagen als Konvertierung plus 1900. Und dann hätte man also mit einem Kommando das Jahr 2000 Problem zumindest datenbankseitig gelöst, aber da empfiehlt sich sowieso den Datumstyp zu verwenden. Dann haben sie wie immer viele kleine Optimierungen und Features eingebaut und ein paar Geschichten wie zum Beispiel den Java-Treiber oder ähnliches in eigene externe Projekte verlagert. weil da die Release-Zyklen nicht zwangsweise synchron sein müssen. Die aktuell stabile Version ist Postgres 8.1. Da haben sie unter anderem die Skalierbarkeit auf SMP-Systemen verbessert. Also wenn man mehrere Prozessoren in einer Maschine hat, hatten sie davor einen Flaschenhals, der sich so ab 8 oder 16 Prozessoren dann deutlich ausgewirkt hat. Also noch nichts, was man auf einem normalen PC gemerkt hätte. Und da haben sie jetzt deutlich verbessert. Einer der Analytiker von IBM meint jetzt, dass irgendwo so zwischen 32 und 64 Prozessoren es sein könnte, dass das dann wieder problematisch werden könnte. Aber in dem Größenbereich haben auch andere Datenbanken, Oracle, DB2 und ähnliche, dann ähnliche Probleme, was das anbelangt. Und es sind auch nur bestimmte Lastmuster, wo das dann problematisch wird. Dann haben sie Bitmap-Index-Scans eingeführt. Damit kann man oder kann der Query Planner, wenn er die Anfragen ausführt, verschiedene Indizes schön kombinieren. Das hat also einige Anfragen deutlich verschnellert. Sie haben, was für Java Enterprise-Leute besonders interessant ist, Zwei-Phasen-Commit eingeführt. Das heißt, er kann eine Transaktion sozusagen fast committen. Das heißt, es wird alles gemacht, bis auf sozusagen das letzte Stückchen vom Commit, dass das nämlich als committed registriert wird. Stattdessen wird die Transaktion als eingefroren registriert. Das braucht man dann, wenn man verschiedene Server hat, wo zum Beispiel verschiedene Datenbestände drauf liegen, die aber in dieselbe globale Transaktion einbezogen werden müssen. Wenn man nämlich dann dem ersten Server ein Commit schickt und der führt es durch, und dann will man dem zweiten Server ein Commit schicken und da bricht aber die Verbindung ab, dann haben die zwei einen inkonsistenten Zustand, weil ja der zweite gar nicht mitgekriegt hat, dass der erste committed. Mein Bildschirmschoner spinnt hier etwas. Okay. Mit meinem Bildschirmschoner, der hat offensichtlich nicht mit mir gerechnet. Schauen wir, wo waren wir mal. 8.1 waren wir, glaube ich, ja. Okay. Also mit diesem Zwei-Phasen-Commit kann ich, merkt sich sozusagen dann die Datenbank, diese Transaktion ist sozusagen bereit zu committen. Und wenn dann alle Datenbanken in diesem Status sind, und dann kann man hinterher denen das Kommando schicken, jetzt committed endgültig. Und der Vorteil ist, wenn jetzt die Stelle, die diese Datenbanken alle ansteuert, abschmiert, kann der Administrator oder ein Recovery-Programm hinterher hergehen, die Datenbanken anschauen, welche Transaktionen sind da sozusagen offen und dann gezielt aufräumen. Dann haben sie die Nutzerverwaltung, das gab vorher Benutzer und Gruppen, das haben sie umgestellt auf ein komplett hierarchisches Rollenmodell. Also es gibt nur noch Rollen und eine Rolle kann Mitglied einer anderen Rolle sein, bestimmte Rechte können vererbt werden, schön flexibel, haben ein paar Optimierungen gemacht und so weiter. Da möchte ich jetzt auf die Details gar nicht so weit eingehen. Aktuell ist die Version 8.2 in der Beta 3. Es könnte also sein, dass die, wenn ihr heimkommt, schon released ist, so ungefähr. Aber ich glaube, ein paar Tage wird es wohl noch dauern. Da haben sie noch ein paar hübsche kleine Sachen eingebaut. So die ganz großen, spektakulären Sachen sind nicht drin, mehr viele kleine, schöne Sachen. Zum Beispiel haben sie mit Returning die Möglichkeit, dass eine Query, die eigentlich nur Daten verändert, oder löscht oder einfügt, also Insert, Delete und Update, dass die mir die Daten auch gleichzeitig wie ein Select zurück an den Client liefern. Das ist besonders interessant, wenn ich irgendwelche in der Datenbank automatisch generierten Werte oder ähnliches habe, dass die nicht nur in die Tabelle geschrieben werden, sondern dass ich die im Client auch habe. Dann kann man Indizes anlegen, ohne dass die Tabelle gelockt wird. Und noch ein paar andere Performance-Tuning-Geschichten. Was besonders schön ist für Leute, die ihre Datenbanken gern per Probieren und irgendwann Umwursteln entwerfen. Ich kann Vererbungsbeziehungen zwischen Tabellen, also diese Tabelle ist von der anderen abgeleitet, nachträglich setzen oder wieder entfernen oder umdefinieren. Das ist besonders lustig. Weil das in manchen lustigen Fällen halt spart, dass man den kompletten Datenbestand von ein paar Terabyte mal ins Backup rausschreibt und dann wieder neu einspielt. Nur wenn man da kurz was ändern möchte. Und noch ein paar Kleinigkeiten, sonst das ist alles mehr für Spezialfälle interessant. Jetzt kommt der Werbeblock. Wieso will man unbedingt Postgres verwenden? Eines der Argumente, das speziell jetzt für Firmenkunden in größeren Firmen interessant sein könnte, man hat von irgendeinem kommerziellen Hersteller, was weiß ich, 42 Lizenzen gekauft, wurschtelt eine Weile rum, denkt, ja, die werden eine Weile reichen. Irgendwann kommt die Kontrolle und es stellt sich raus, man hat etwas über 50 Installationen davon und es wird dann richtig teuer, das nachzulizenzieren. Bei Postgres gibt es das nicht, das steht unter der BSD-Lizenz. Da kann man so viele Installationen davon haben, wie man will. Man hat also neben dem, dass es keinen Anschaffungspreis kostet, auch schon das Risiko nicht, dass man die falsche Anzahl Lizenzen da registriert hat. Es heißt nicht, dass Postgres komplett kostenlos ist. Man hat wie bei jeder anderen Datenbank einen Aufwand zur Administration, zur Installation, für die Updates und so weiter. Eventuell braucht man für irgendwelche Geschichten einen Support, wenn man selber das Know-how nicht im Haus hat. Also keine Datenbank ist kostenlos. Auch freie Software ist in dem Sinne nie wirklich kostenlos. Man muss zumindest Zeit investieren. Aber es fällt natürlich der Anschaffungspreis weg. Und wenn man sich überlegt, dass manche Konkurrenten dann in ihrer Datenbank pro CPU ungefähr ein Entwicklerjahresgehalt an Lizenzkosten im Jahr verlangen, da kann man schauen, wie viel Entwicklung man für Postgres finanziert und ob man da nicht billiger zum Ziel kommt. Dann gibt es für Postgres einen exzellenten Support, zum einen über die Community und zum anderen über kommerzielle Anbieter. Komme ich nachher noch etwas detaillierter drauf. Es ist inzwischen sehr zuverlässig und stabil. Es werden extrem wenige Fehler, die irgendwie zu Datenverlust oder Ähnlichem führen können, entdeckt und wenn dann meistens bloß in sehr obskuren Fällen. Und dann werden auch sehr schnell die Updates normal sind dann verfügbar. Abgesehen davon ist es freie Software, der Quellcode ist da. Wer also meint, er hat dann Fehler gefunden, kann also selber auch mal reinschauen und das Ding dann selber fixen. Er ist nicht auf irgendeinen Hersteller angewiesen, der dann alle 5 Monate mal einen großen Patch Day macht. Es hat umfangreiche Features und viele Zusatztools, das meiste davon auch kostenlos verfügbar. Es ist plattformunabhängig. Offiziell unterstützt wird es, glaube ich, auf einem halben Dutzend Unix-Variationen, macOS 10 und Windows. Und es ist erweiterbar. Man kann eigene Plugins und so weiter machen. Wenn man sich mal anschaut, wen das alles überzeugt hat, die ICTU, das ist das Niederländische Einwohnermeldeamt, setzt Postgres ein. Skype, diese Telefonie-Softwareanbieter, der Internet-Telefonie-Anbieter. Er hat selber eine proprietäre Software und ein proprietäres Protokoll, will also mit niemand anderem zusammenarbeiten, aber in-house haben sie die Vorteile von Open-Source-Software erkannt. Das US-Militär setzt in einigen Stellen Postgres ein, das Auswärtige Amt und der Deutsche Wetterdienst. Von BASF gibt es auf der Postgres-Seite eine schöne Fallstudie sogar runterzuladen, wo sie im PDF eben schreiben, wie sie das da benutzt haben. Dann gibt es so eine Schweizer Logistikfirma, Logical Tracking and Tracing International, die setzt Postgres und die PostGIS-Erweiterung ein. Und es gibt das EU Joint Research Center, die machen Beobachtung von Fischkuttern. Und die haben also milliardenteure Satelliten, die die Daten anliefern, da über Radarüberwachung, wo die Fischkutter umeinander fahren. Und gespeichert werden diese Datenbestände, die sie also mit Milliardenaufwand beschaffen, in der Postgres-Datenbank. Und da geht es dann um die Auswertung, ob die diese Fischquoten einhalten oder die Meere überfangen oder ähnliches. Im Vergleich zur Konkurrenz, der Feature-Umfang ist im Großen und Ganzen ähnlich wie die drei großen Eisen, die man sonst so kennt. Das Einzige, was Postgres im Moment noch nicht hat, und warum es deswegen von einigen nicht wahrgenommen wird, ist, dass es für diesen TPC-Benchmark, der so schön berühmt ist, noch keine offiziellen Werte gibt, weil das bisher noch keiner finanziert hat, dass man diesen Benchmark macht. Da sind nämlich einige 1.000 Euro, um die Hardware zu kriegen, weil das Problem ist, diese Hersteller hier haben genügend Geld, dass sie diese Benchmarks auf ganz großen Eisen laufen lassen. Also Maschinen mit 64 CPUs und 1 TB RAM und so weiter, Fettplatte. Da wird also schon mal eine halbe Million Dollar oder mehr allein in die Hardware geschmissen, um so einen Benchmark zu fahren. Und wenn man dann Postgres auf dem Entwickler-Notebook von einem der Postgres-Entwickler dagegen testet und dann die absoluten Zahlen veröffentlicht, ist natürlich klar, dass die nicht so gut da aussehen im Vergleich. Also wenn jemand zufällig ein paar Millionen übrig hat und Hardware sponsert für die Postgres-Leute, dass sie den Benchmark fahren können, dann wären sie, glaube ich, auch dankbar. Noch dazu kommt, dass außer dieser offiziellen TPC-Benchmarks, wenn ich jetzt sage, ich habe bei mir einen PC stehen und ich installiere mal hier Oracle DB2 Informix oder so, die gibt es alle in der Entwicklerversion oder so kostenlos runterzuladen inzwischen. Das also die darf halt nur eben zur Entwicklung und Evaluation eingesetzt werden und nicht produktiv. Nur die haben in ihren Lizenzbedingungen drinstehen, dass man Benchmarks mit diesen Datenbanken nicht veröffentlichen darf und auch keine vergleichbaren Aussagen, Geschwindigkeitsaussagen im allgemeinen Fall. Das heißt, wenn jetzt jemand solche Benchmarks macht und die dann veröffentlicht, kriegt er Ärger mit dem Anwalt. Was jetzt natürlich eine Möglichkeit wäre, jemand macht solche Benchmarks in-house, das kann man nicht verbieten. Und irgendjemand Unbeteiligter klaut diese Daten und veröffentlicht sie. Und derjenige, der diese Benchmarks gemacht hat, ich weiß nicht, ob der verpflichtet ist, dann diese Veröffentlichung aktiv zu bekämpfen, wenn er selber sozusagen kein Eigeninteresse daran hat, dies zu verhindern und sagt, es ist ihm eigentlich wurscht, weil da keine firmenkritischen Daten dranhängen. Aber ich kenne jetzt auch keine Firma, die diese Benchmarks intern durchgeführt hat. Nein, das war jetzt keine Aufforderung, das war bloß eine fantasievolle Idee von mir. Da sind diese Benchmarks nicht drauf auf dem Notebook. Abgesehen davon ist es verschlüsselt, da kommt eh keiner ran. Dann hat Postgres eben gute Unterstützung des SQL-Standards und dafür gibt es Benchmarks, bessere Skalierbarkeit als MySQL. Da kam letztens über die Liste so hübsche Grafik. Schon wieder Bildschirmschoner, oder? Keine Ahnung, was da los ist. Er hat also eine Zeitschrift, die wollte eigentlich Motherboards testen mit Multicore und so weiter im Vergleich zu anderen. Und die haben bisher immer mit MySQL getestet und die haben jetzt gesagt, sie nehmen meinen Postgres dazu. Und die Ergebnisse haben sie also so fasziniert, dass sie das gleich auf der Postgres-Performance-Liste gepastet haben. Und zwar ist das hier sozusagen die Transaktionen pro Sekunde. Und diese Achse hier ist die Anzahl der gleichzeitigen Clients. Und mal auf, egal wie viele CPUs es waren und welche CPUs, das Grundmuster der Kurve war, MySQL sieht so aus und Postgres sieht so aus und bleibt dann hier oben also fast waagerecht. Und das ist der Grund, wie so viele Leute meinen, MySQL sei schneller als Postgres, weil die meisten Benchmarks, die sie machen, ist irgendeine Vorschleife, die hunderte von Selects abfeuert. Das heißt, ich habe einen Client, ich bin also irgendwo hier in diesem Bereich und da ist also MySQL dann je nach Benchmark-Faktor 10 bis 100 schneller als Postgres. Nur wenn ich dann mal eine echte Web-Applikation habe, wo ich ein paar hundert User habe, die gleichzeitig drauf surfen, dann sind wir in dem Bereich hier und dann kann man sich überlegen, was einem dann lieber ist. Gut. Weil die machen einfach Locking statt einer Mehrversionsgeschichte. Also MySQL hat einen globalen Lock und schreibt auf die Daten drauf. Und Postgres macht diese mehreren Versionen, dieses Multi-Versioning Concurrency Control System, und das hat einen höheren Overhead. Also sozusagen, die machen mehr Arbeit, die bei wenigen gleichzeitigen Anwendern sich nicht lohnt. Da ist sozusagen der Mehraufwand zu groß. Deswegen würde ich jetzt auch zum Beispiel nicht empfehlen, Postgres als Embedded-Datenbank für eine Applikation unbedingt mitzuliefern, die also, wo eine Applikation auf dem Ding arbeitet. Es gibt auch Fälle, wo das inzwischen gemacht wird, aber da ist dann die Frage, ob man nicht lieber SQLite oder sowas verwendet, das sozusagen deutlich weniger Wasserkopf dann mitbringt, der sich für den Fall nicht rentiert. Aber wenn ich sozusagen die Chance habe, in Anführungszeichen, dass das Ding größer wird und dass ich irgendwann mal viele Clients habe, die da darauf arbeiten, dann lohnt sich Postgres auf jeden Fall, weil er eben mit vielen parallelen Anfragen dann deutlich besser zurechtkommt. Wichtig ist auch bei Postgres, deutlich wichtiger als bei manchen anderen Datenbanken, dass man sich nach der Installation mal die Konfiguration anschaut. Es gibt für keine Hardware die Idealkonfiguration. Ich weiß jetzt einen Fall von einem Kollegen, der hatte eine Anfrage, die dauerte irgendwas über 22 Stunden. Und dann haben wir ihm eine Konfigurationsvariable gesetzt, die sagt, dass der Rechner nicht ein Megabyte Arbeitsspeicher hat, sondern dass das halt doch ein paar Gig sind da drauf. Und dann war diese Query in 1,5 Minuten durch. Allein dadurch, dass die Engine von Postgres jetzt wusste, da ist viel Speicher da, sie kann da ein bisschen Speicher nutzen und nicht alles ständig auf Platte rausschreibt, sondern das halt einfach in Speicher liest und dann also einen ganz anderen Queryplan genutzt hat. Machen wir ein bisschen Passwort-Bingo. Das machen sonst die Leute mit Krawatte immer gern. Postgres unterstützt Transaktionen gemäß der ACID-Definition, die also in Datenbanken Standard ist. Also alle vernünftigen Datenbanken bis auf MySQL unterstützen die, glaube ich. Und zwar gibt es da sozusagen vier Probleme, die auftreten können, wenn ich konkurrierende Zugriffe auf demselben Datenbestand habe. Das eine ist read uncommitted, das heißt, es kann sein, dass ich Daten lese, die eine andere Transaktion sozusagen geschrieben hat, diese Transaktion aber ist noch gar nicht committed, das kann sein, dass die abbricht und diese Daten gar nicht gültig werden. Das nächste Problem, read committed, heißt, dass meine Transaktion Daten liest, die von einer anderen Transaktion committed wurden, aber eben keine Daten, die nicht committed sind. Repeatable read heißt dann, dirty read ist das Problem eben, dass man diese Daten liest, die noch nicht committed sind. Non-repeatable read heißt, man liest zwar nur committede Daten, aber wenn jetzt mehrere andere Transaktionen committen und die Daten jemals verändern, kann das sein, wenn ich dreimal über die Tabelle lese in derselben Transaktion, dass ich trotzdem unterschiedliche Daten rauskriege, weil eben andere Transaktionen die in der Zwischenzeit verändert haben. Und Phantom Read bedeutet, ich lese Daten, die eine andere Transaktion später löscht und wenn ich dann sozusagen drauf rumarbeite, sind die plötzlich weg. Und diese Isolation Levels hier, genau die stellen sozusagen sicher, dass bestimmte dieser Probleme nicht auftreten können. Und wie man sieht, sind das hier sozusagen jeweils Untermengen. In Postgres implementiert sind read committed und serializable. Und die zwei haben sie nur implementiert, weil read uncommitted und read committed sind bei einem MVCC-System wie Postgres genau gleich teuer. Also macht es eigentlich keinen Sinn, read uncommitted zu implementieren extra. Und repeatable read ist, wenn man es explizit so macht, sogar teurer, als wenn man einfach serializable nimmt, das ja die Sachen auch mit garantiert. Und wer jetzt also repeatable read oder read uncommitted bei Postgres als Level einstellt, kriegt automatisch sozusagen den jeweils besseren, weil der erfüllt dieselben Garantien. Es gibt übrigens in diesem SQL-Standard, in der Definition mit diesem ACID-Standard da ein kleines Loch. Und zwar, sie garantieren, dass sozusagen diese drei Dinge, Dirty Read, Non-Repeatable Read und Phantom Read, nicht auftreten. Aber es ist nicht notwendig, dass das wirklich serialisiert wird. Es gibt hier ein hübsches kleines Beispiel. Das gilt aber anderen Datenbanken da genauso. Das ist nicht ein Postgres-spezifisches Problem. Wo ich zwei Transaktionen habe, die ich so verschachtel, dass ich am Schluss ein Ergebnis habe, das ich nie kriegen kann, wenn ich die Transaktionen hintereinander ausführe, egal in welcher Reihenfolge. Also es ist nicht wirklich serialisiert, wie man es in der Datenbanktheorie so kennt. Und zwar, wenn ich hier diese Tabelle habe und ich habe jetzt einen Client A, der holt sich die Summe aller Daten, die mit Typ 1 haben, kriegt als Ergebnis 30. Dann ist der Client B dran, der holt sich die Summe aller Daten mit dem Typ 2, kriegt als Ergebnis 70. Dann ist wieder Client A dran, macht in derselben Transaktion weiter, fügt die 30 mit dem Typ 2 ein und der Client B fügt danach dann die 70 mit dem Typ 1 ein und macht Commit. Dann habe ich in der Tabelle hier einen anderen Stand, als wenn ich die zwei Transaktionen zuerst Client A ganz laufen lasse und danach Client B durchlaufen lasse. Und das ist aber im SQL-Standard sozusagen bewusst so definiert, weil sie sagen, diese Fälle sind alle akademisch genug, dass sie sozusagen in der normalen Operation, in der typischen Operation nicht auftreten. Und es gibt zwei Möglichkeiten, das zu verhindern. Eine sehr einfache ist, man macht einen Log. Das gibt es im Postgres auch. Da kann die Applikation sagen, ich logge jetzt diese Tabelle und dann läuft sie durch und die andere kommt nicht dran. Das andere ist das sogenannte Predicate Locking. Da muss ich also sozusagen die Datenbank... Es gibt Leselogs und es gibt Schreiblogs. Also ein Leselog lässt andere Leser rein, aber keine Schreiber. Und ein Schreiblog lässt niemand anderen rein. Man kann also sowohl sozusagen Tabellen locken oder Zeilen locken, aber man kann auch eigene Logs definieren, wenn man jetzt, was weiß ich, größere Sachen verwurschtelt. Aber in den meisten Fällen ist das nicht notwendig mit den Logs eben. Ja. Ja, also Client A holt sich die Summe aller Daten mit dem Typ 1. Ja. Die ist 30. Ja. Dann kommt der Client B, holt sich die Summe aller Daten mit dem Typ 2, die ist 70. Okay. Dann kommt der Client A, schreibt mit dem Typ 2 die Summe rein, die er vorher rausgelesen hat. Und dann kommt der Client B und schreibt die Summe mit dem Typ 1 rein, die er vorher rausgelesen hat als Summe aller Daten vom Typ 2. Wenn ich die zwei Sachen nacheinander ausführe, der Client A holt hier die 30, schreibt mit dem Typ 2 die 30 rein und dann kommt der Client B, holt sich die Summe, dann hat er 30 plus 40 plus die 30, die Client A reingeschrieben hat und kommt hier auf 100 und schreibt dann die 100 rein. Das heißt, ich habe hier andere Daten drinstehen, obwohl ich zwei Clients habe, die dasselbe gemacht haben. Also ich habe dann, in dem Fall hätte ich jetzt hier noch 30 und 100 als Werte dran stehen. Und wenn andersrum der Client B zuerst dran kommt, steht doch mal was anderes drin. Also es ist, also in der Theorie heißt serialisierbar, dass ich ein Ergebnis kriege, das dem entspricht, wenn ich alle Applikationen oder alle Transaktionen sozusagen hintereinander ausführe. Und das ist jetzt sozusagen ein Ablauf, der diesem ACID-Level Serializable entspricht, den ich aber nicht kriegen kann, wenn ich die in irgendeiner beliebigen Reihenfolge hintereinander ausführe.
Ja, aber das muss man das Transaktionssystem erkennen und dann bei dem Lesen von Client B, also beim Schreiben von Client A, wenn er das reinschreibt, merken, dass er Client B Scheiße gelesen hat und das wiederholen.
Das wäre das sogenannte Predicate-Locking. Das ist sozusagen die zweite Lösung dafür, die ist aber so extrem aufwendig, dass es im Moment nur ein paar akademische Systeme gibt, die das Ganze implementieren, weil ich sozusagen diese Select und so weiter mitlocken muss und jede andere Query, also ich müsste dann diesen Insert sozusagen darauf überprüfen, dass der etwas liefert, was diese Query matchen würde und umgekehrt. Ja, genau. Und das implementiert derzeit keine der großen Datenbanken. Es gibt ein paar akademische Systeme, die da dann rumwurschteln. Aber der Aufwand ist so hoch sozusagen, das frisst für das, was man es kaum braucht, mehr Rechenzeit und Verwaltungsinformationen, als überhaupt, als es unterm Strich rausholt. Und deswegen haben sie im SQL-Standard das definiert, dass eben das zulässig ist. Es wird eben sozusagen nur garantiert, dass es Dirty Read, Non-Repeatable Read und Phantom Read nicht gibt. Und das haben wir hier auch nicht. Jeder liest nur Daten, die vor seinem Beginn committed wurden. Und deswegen kriege ich hier aber eben einen Ablauf, der eigentlich in der Theorie nicht serialisierbar ist.
Vor allem könnte gerade, wenn der Client B diese Summe rausliest, was er damit vorhat,
Er kann nicht wissen, dass er sie später nochmal reinschreibt. Das heißt, also das kann die Databank nicht wissen. Das heißt, der Client müsste noch zusätzliche Informationen eigentlich liefern.
Nee, das ist schon nicht das Problem. Also ich denke, die Datenbank hat alles, was sie braucht, um das korrekt zu machen. Sie kann erkennen, dass das Lesen von Client B falsch ist. Das ist irgendwie zu früh gelesen, premature reading, wie das heißt.
Nein, ist es nicht. Der Client B liest nur Daten, die bereits committed sind. Das ist ja der Stand am Anfang. Er liest gültige Daten. Dieses Dirty Read heißt, er liest Daten, die er andere Dinge noch nicht committed hat.
Ja, aber er liest Daten, die jemand anders später verändert.
Er verändert diese Zeilen nicht, er fügt nur eine neue dazu.
Ja, damit verändert es auch.
Und SQL ist in der Theorie eine Operation auf Tuppelmengen. Und die Tuppel werden nicht verändert, es kommen nur ein paar neue dazu.
Okay, das ist wahrscheinlich das Problem. Die Menge verändert ja.
Ja, also eben die SQL-Leute haben sich sozusagen bewusst so entschieden, weil sie sagen, diese Fälle sind pathologisch genug, dass man sie im Normalfall nicht beachten braucht. Also ich meine, der Fall hier ist ja eigentlich pathologisch.
Wenn der Client A ein Datum geschrieben und ein Tuppel geschrieben, was der Client B gelesen hat, dann würde es korrekt funktionieren. Das geht nur deswegen nicht.
Wenn der Client A hier etwas schreibt, bevor es der Client B hier sozusagen liest, dann wird...
Nein, ich meine, wenn da mal ein Client A schreibt,
ja.
Wenn er da einen Tuppel überschreibt...
Wenn er hier etwas updaten würde,
genau.
Wenn er hier etwas updaten würde, würde Postgres das merken.
Okay, das
verstehe ich. Gut. Wie gesagt, das ist bei allen Datenbanken so, also die sich an diesen ACID-Standard halten. Also die einen machen gleich einen Log. Da wird also der hier so lange blockiert, bis A fertig ist. Und die anderen haben dieses Problem, weil eben im SQL-Standard die Garantie so ist. Und da hält man sich dran, weil dieses Prädikat-Locking ist also ein extrem hoher Zusatzaufwand, den man treiben muss. Und deswegen ist es dann effizienter, einen globalen Log zu nehmen. Was haben Sie noch? Primär- und Fremdschlüssel. Jeder, der mal SQL oder Datenbankvorlesung gehört hat, weiß, dass sowas ganz wichtig sein kann. Views und Rules. View heißt also, ich mache sozusagen eine künstliche Tabelle, die in Wirklichkeit eine Sicht, gar keine echte Tabelle ist, sondern wenn ich da abfrage, wird in Wirklichkeit eine komplizierte Anfrage auf andere Tabellen ausgeführt. Das ist ja auch sehr nützlich manchmal. Rules heißt, ich kann dann auf diese Views auch schreiben, als ob es eine Tabelle wäre und in Wirklichkeit führt er dann Prozeduren aus, die das Zeug irgendwie verteilen. Das heißt, ich kann sozusagen für eine Applikation, die bestimmte Tabellen erwartet, ganz andere Tabellen vorspiegeln, als ich eigentlich wirklich in meinem System nutze. Das ist zum Beispiel ganz lustig, wenn ich alte und neue Anwendungen habe, die Daten in einem anderen Format erwarten, dann kann ich damit so eine View übersetzen. Trigger sind Funktionen, die an Tabellen hängen und aufgerufen werden, wenn da Datensätze eingefügt, gelöscht oder geändert werden und da zum Beispiel irgendwelche Sachen überprüfen oder Seriennummer einfügen oder irgendwas in dieser Richtung. Subselects bedeutet, dass ich innerhalb einer Query andere Queries schachteln kann. Das ist einer der Dinge, die MySQL, glaube ich, auch in der 5er Version noch nicht drin hätte. Haben Sie Subselects jetzt drin? Okay, dann haben Sie es in der 5. Die haben Sie jetzt auch Views drin? Gut, dann sind Sie ja langsam schon Datenbank. Okay, Stored Functions, dass ich also eigene Funktionen in die Datenbank einfügen kann und die dann da bearbeiten. Stored Functions ist nicht ganz Stored Procedures, wie man es in der Theorie kennt. Stored Functions sind sozusagen Funktionen, die innerhalb einer Transaktion laufen, während Stored Procedures nach SQL-Definition auch selber eigene Transaktionen aufmachen können. Also eine Stored Procedure läuft sozusagen vor der Transaktions-Engine und eine Stored Function läuft dahinter. Subtransaktionen bzw. Save Points kann man aber in den Stored Functions nutzen. Dann benutzerdefiniertes Locking, das war bisher, konnte man halt Tabellen und Spalten und ähnliches locken und es gab ein Contrib-Modul, wo man beliebige Logs definieren konnte. Also ich konnte mir jetzt ein Log Hallo definieren und dann da jemand anderen dran warten lassen. Und Das haben sie jetzt in 8.2 dann komplett eingebaut. Listen Notify heißt, ich schicke anderen Clients Nachrichten. Ich kann so eine Art Postkasten einrichten. Und ich schicke dann einen Postkasten Foo. Und wenn ich dann sage Listen Foo, dann weiß die Datenbank, ich will alles wissen, was an diesem Foo passiert. Und wenn ein anderer dann sagt Notify Foo, kriege ich asynchron zu dem, was ich gerade mache, egal ob ich überhaupt gerade was in der Datenbank mache, über meine Verbindung die Nachricht, dass an diesem Foo sozusagen ein Signal passiert ist. Dann haben sie temporäre Tabellen, die haben sie schon recht lang drin. Das ist für Zwischenergebnisse oder Ähnliches interessant. Ich kann da entscheiden, ob sie am Ende der Transaktion oder am Ende der Verbindung gelöscht oder ganz weggeschmissen. Also gelöscht heißt, alle die Daten rausgelöscht werden oder ob sie ganz weggeschmissen werden. Postgres ist intern komplett katalogbasierend. Das heißt, sie nehmen intern wieder Tabellen, um sozusagen alle Metadaten zu speichern. Welche Tabellen gibt es überhaupt und wie sehen die aus? Ist also auch intern in Tabellen abgelegt, im sogenannten Systemkatalog. Das heißt, ich kann eigene Datentypen definieren. Da bietet Postgres drei verschiedene Typen. Skalartypen sind sozusagen das, was man sich normal unter einem Datentyp vorstellt. Eine Zahl, ein Text, ein Datum. Da kann man, wenn man einen Satz von Funktionen definiert, auch eigene machen als Erweiterung. Dann Verbundtypen. Das heißt, ich mache jetzt ein Tupel davon. Zum Beispiel, ich mache jetzt zwei Zahlen, x und y, für eine Koordinate. Oder eine Domain, das heißt, ich nehme einen Datentyp und schränke den ein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Datentyp E-Mail-Adresse definieren will, dann mache ich mir normal nicht die Arbeit, den komplett durchzudefinieren, sondern ich sage, ich nehme den Datentyp Text und mache einen Check mit einer Regular Expression oder einem Filter-Pattern, der schaut, ist das eine E-Mail-Adresse? Also ich habe sozusagen bestimmte Zeichen, die erlaubt sind, dann ein Add und dann andere Zeichen, die erlaubt sind. Und wenn das darauf matcht, dann ist das erlaubt. Also domänisch sozusagen eine Einschränkung eines Datentyps anhand von bestimmten Checks. Dann kann ich eigene Funktionen definieren, ich kann eigene Operatoren definieren. Ist auch sinnvoll, wenn ich eigene Datentypen habe. Wenn ich jetzt, was weiß ich, eine komplexe Zahl definiere, macht es Sinn, dass ich dafür auch die Addition definieren kann. Und ich kann sogar eigene Sprachen für diese prozeduralen Funktionen und so weiter kann ich einladen. Wenn ich also sozusagen im Postgres Funktionen definieren kann, dann kann ich mir auch die Sprachen dazu selber definieren, die der nutzt. Auch Postgres ist nicht unendlich in Anführungszeichen. Sie haben ein paar Limits in ihrer Implementierung. Die Datenbankgröße an sich ist eigentlich so gut wie unlimitiert. Es ergibt sich im Prinzip ein implizites Limit aus den anderen Limits. Also zum Beispiel die Anzahl der Tabellen ist theoretisch auch limitiert, weil nämlich ein Bezeichner maximal 63 Zeichen hat und aus Buchstaben besteht. Und damit habe ich theoretisch, wenn ich die einfach alle durchzähle, eine maximale Anzahl von Tabellen, die ich haben kann. Und so ergibt sich also indirekt auch ein Datenbankgrößenlimit, aber das ist also weit jenseits der Anzahl von Atomen im Universum. Eine Tabelle an sich kann bei maximal 32 Terabyte liegen. Eine maximale Zeilengröße kann 1,6 Terabyte haben. Ein Feld 1 Gigabyte. Die Anzahl der Zeilen pro Tabelle sind nicht limitiert. Ich, außer indirekt durch natürlich die Zeilengröße und die maximale Tabellengröße. Die maximale Anzahl Spalten pro Tabelle liegt je nach genauen Typ der Spalten zwischen 250 und 1600. Und die maximale Anzahl an Indizes pro Tabelle ist auch nicht limitiert. Jetzt mag sich jemand denken, wenn ich hier maximal 1600 Spalten habe, wieso macht es Sinn, mehr Indizes zu haben? Da komme ich nachher noch ein bisschen genauer drauf. Man kann Indizes eben nicht nur einen pro Spalte haben. Die sogenannten prozeduralen Sprachen, das sind also die Sprachen, in denen ich Funktionen in Postgres definieren kann, die ich dann aufrufen kann. Ich kann zum einen eine Funktion selber in SQL definieren, was natürlich in dem Fall nicht wirklich prozeduralisch, deswegen habe ich es eingeklammert. Dann gibt es PGSQL, die ist sehr ähnlich dieser prozeduralen Sprache, aber nicht identisch zu dem, was andere Datenbanken wie Oracle oder so auch haben. Dann kann ich Python verwenden, Perl, Tickle, wer das unbedingt will, ganz neu und hip ist im Moment gerade Java. Und es gibt eine Anbindung an Mono, das heißt, da kann ich dann eigentlich jede Sprache, die in .NET läuft, verwenden, um Funktionen in Postgres zu implementieren. Also bei PL Java kann ich theoretisch auch jede Sprache, die in der Java vor ihm läuft, nutzen. Aber außer Java selber haben da nicht allzu viele Verbreitung erlangt bisher. Aber Frage? Bei PL Java hängt es im Moment davon ab, welches Backend man verwendet. Die meisten Sprachen, C kann man noch verwenden, das habe ich jetzt ganz vergessen. C kann man auch verwenden, C hat keine Sandbox. Für PGSQL gibt es keinerlei Funktionalität, auf das darunterliegende System drauf zuzugreifen. Bei Perl gibt es Perl und UPerl. Die eine ist eine Sandbox, die andere nicht. Bei Python ist die Python-Sandbox, haben sie irgendwann die Sprache so erweitert, dass man aus der Sandbox wieder rausgekommen ist und haben sie die Sandbox eingestampft. Da gibt es jetzt sozusagen nur noch die Unrestricted-Version. Bei TCL weiß ich es nicht. Bei Java hängt es, glaube ich, davon ab, welche JVM man nutzt, ob da die Sandbox-Funktionalität wirklich taugt. Und bei Mono habe ich es mir noch nicht angeschaut. Aber das übliche Pattern ist dann die Sprache, wo es beides gibt. Die gibt es dann einmal mit dem U für Unrestricted davor. Und die sind dann so definiert, eine Unrestricted-Sprache darf man nur mit Administratorrechten Funktionen anlegen. In einer Restricted-Sprache darf man Funktionen anlegen, sobald man das Create-Function-Recht hat. Client-Treiber, also von welchen Sprachen aus kann ich darauf zugreifen, auf die Datenbank, das ist natürlich auch recht interessant. Erstmal ODBC, das ist jetzt keine Sprache, sondern der Schnittstellenstandard, der vor allem unter Windows gebräuchlich ist, aber den es auch auf anderen Systemen gibt. JDBC für Java, .NET, C, C++, PHP. Die meisten PHP-Leute setzen trotzdem lieber MySQL ein, vermutlich, weil sie keine Programmiersprache nutzen, da braucht man auch keine Datenbank. Aha. Die einen applaudieren jetzt, die anderen wollen mich nachher heimlich steinigen. Es gibt eine MATLAB-Anbindung an Postgres. Ich kann also aus MATLAB raus Anfragen an Postgres schicken. Es fällt mir gerade noch ein. Ich habe hier noch eine vergessen. Es gibt auch noch PLR, das ist diese Statistiksprache, GNU-R. Die gibt es auch in Postgres drin. Für GNU-Prolog gibt es eine Anbindung. Ja, Frage? Gibt es auch inzwischen? Okay, grauenhaft. Also, PL heißt Procedural Language. Und das ist, also im Prinzip wird der Interpreter von der Sprache oder die Laufzeitumgebung in den Postgres reingelinkt. Im Server läuft es. Also diese PL-Sachen, diese hier, die laufen im Server. Die Folie muss ich also noch überarbeiten. PL, PHP, dann C und was hat man noch? PLR, genau. Also die laufen im Server, ich kann sozusagen Funktionen definieren in diesen Sprachen, die ich dann in einer Query wieder nutze. Kannst du das mal hier in Beispiel? Ja. Öffne mal hier. Das, was ich hier zum Beispiel, ist ein bisschen klein, glaube ich. Okay, also jetzt habe ich zum Beispiel hier eine Funktion, die ist recht einfach, PostgresVersion aufgerufen, der mir ausgibt, welche PostgresVersion ich gerade installiert habe. Der Grund, warum überhaupt Sprachen im Backend drin hat und da Funktionen definiert, ist, wenn ich jetzt große Datenmengen habe, die in meiner Datenbank liegen und ich will, was weiß ich, zum Beispiel da eine Analyse machen, also ich will jetzt im einfachsten Fall die Summe aller Daten haben, wie wir es in dem Beispiel vorher hatten, dann brauche ich ja diese Summe-Funktion im Server drin. Im anderen Fall muss ich mir 20 Terabyte Daten an den Client übertragen und der muss sie aufaddieren. Im einen Fall läuft die Summe auf dem Server und ich kriege nur das Ergebnis. Die Summe-Funktion, die ist Aggregate-Function, das ist sozusagen nochmal eine Sonderfall-Funktionen. Also es gibt normale Funktionen, kriegen eine Eingabe und liefern eine Ausgabe raus und der Aggregate setzt sich intern aus ein paar Teilfunktionen zusammen, die kriegt eine Menge von Eingaben und liefert eine Ausgabe raus. Also sagen nicht mehrere Parameter, sondern die wird für jede Zeile einmal gerufen, merkt sich einen Zwischenstatus und macht am Schluss ein Ergebnis raus. Das sind diese Aggregates. Und Sum für die mitgelieferten Datentypen wie Integer und so weiter ist in C geschrieben und im Backend drin. Aber zum Beispiel die Datentypen für PostGIS, für Geometrie gibt es so eine Aggregate-Funktion, die sozusagen die Bounding-Box macht. Also wenn ich hier verschiedene Geometrien habe, liefert die mir das Rechteck, in dem die gerade alle drin sind. Und das ist also ein Aggregate, das in C geschrieben ist und reingeladen wird, wenn man die PostGIS-Erweiterung lädt. Und also auch diese PostGIS-Version-Funktion ist in C geschrieben. Die ist in C geschrieben, ja, die PostGIS-Erweiterung. Also größtenteils in C, ein paar Sachen sind in PL, PGSQL geschrieben. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel die dienen dazu, solche Erweiterungen zum Schreiber, solche Funktionen zu definieren. Also wenn ich jetzt einen eigenen Datentyp zum Beispiel definiere, braucht Postgres ja Informationen, wie speichert er den, wie schreibt er den an den Client raus, wie wird er am Bildschirm dargestellt, wie addiere ich die und so weiter. Und dafür mache ich alles solche Funktionen zum Beispiel. Oder auch einfach Funktionen, die nützlich sind. Zum Beispiel ein String in Kleindinger umwandeln, in Kleinbuchstaben umwandeln oder ähnliches. Da ist also eine ganze Latte auch drin im Postgres, was man so zwischendurch mal brauchen kann. Okay. Gut, und das sind jetzt im Gegensatz dazu die Sprachen, zumindest die ich beim Folienbasteln gefunden habe auf Anhieb, und die Schnittstellen, von denen aus man auf Postgres zugreifen kann, wo ich also ein Programm schreiben kann, das mit diesem Datenbankserver kommuniziert. Genau, Perl, TCL, ECPG, das ist ein Präprozessor für Embedded SQL, das heißt, ich kann in meinem C-Programm direkt sozusagen Variablen definieren und Select-Statements da drin machen. Und dann lasse ich den ECPG drüber und der bastelt mir ein C-Programm raus, das diese normale C-Schnittstelle nutzt. Embedded SQL wird im Moment nicht, glaube ich, nicht mehr so häufig benutzt. Das war früher etwas verbreiteter. Wird in jeder Datenbankvorlesung üblicherweise aber auch noch einmal drangenommen. Python, Ruby, es gibt für OLE eine Bindung. Da habe ich also ein OLE-Objekt, das mein Datenbankserver ist, dem ich da Anfragen schicken kann. Objective-C. Also die Reihenfolge hier ist jetzt relativ zufällig in der Reihenfolge, wo ich die Dinge heute gefunden habe beim Suchen. Bei Postgres mitgeliefert ist noch das sogenannte Contrib-Verzeichnis. Da flacken knapp 20 verschiedene Erweiterungen schon drin, die aus verschiedenen Gründen aber nicht im Hauptsource von Postgres drin sind. Einige Gründe sind Lizenzgeschichten, weil sie GPL oder LGPL sind. Oder eine andere Lizenz, die nicht sauber nach BSD zu konvertieren ist, aber dazu kompatibel. Dann Sachen, die einfach entweder noch nicht reif genug sind, um sie einzubauen, oder die so wenige Leute nutzen, dass sie sagen, sie wollen sie nicht permanent einbauen, aber sie liefern sie mal mit. Oder die sagen, das ist eigentlich ein Workaround für ein Problem, das man irgendwann schön lösen möchte. Drum landet es erstmal in Contrib, bis man die schöne Lösung hat. Ein Beispiel hier ist AdminPack, das sind Hilfsfunktionen für Admins, das wird auch von so Frontend-Programmen wie pgAdmin3 oder so zur Verwaltung dann genutzt. Da sind einige der Funktionen inzwischen in den Kern reingewandert, auch ein paar andere Sachen von Contrib wandern immer mal wieder was in den Kern rein. DB-Link, damit kann ich, wenn ich eine Verbindung zu meiner Datenbank aufhabe, diese Datenbank mit einer anderen Datenbank verbinden und sozusagen Anfrageergebnisse von da in meiner Datenbank dann verarbeiten. Dann das ISSN-Modul, das einen Datentyp für ISN, ISBN, ISMN, also das ist, glaube ich, für Zeitschriften, also für Serials, also für Sachen, die ständig neue Ausgaben erscheinen. Das ist für Bücher, das ist für Musik. UPC weiß ich jetzt nicht genau und ERN13 sind die neuen Artikelnummern. Der Nachfolger vom ERN-Standard. Dann TESearch 2 zur Volltextindizierung. Dann L3 und BitRegist, das sind zwei zusätzliche Indextypen. PG Crypto, ein Modul, da habe ich Algorithmen aus PGP und OpenSSL zur Verfügung, kann also Daten hashen, verschlüsseln, Keys überprüfen und ähnliches. XML2, da kann ich dann, wenn ich in Feldern XML-Objekt-Texte drin gespeichert habe, XPath-Queries machen und XSLT-Transformationen und ähnliches, wer das braucht. Ich bin der Meinung, in den allermeisten Fällen, wenn ich strukturierte XML-Daten in ein Textfeld einer Datenbank neikippe, anstatt die Struktur passenden SQL umzuwandeln, dass ich dann vermutlich irgendwas nicht richtig mache in den meisten Fällen. Und etwas über 20 weitere Module sind da drin in Contrib. Also das wird mitgeliefert, wenn ich Postgres installiere. Ich muss sie üblicherweise, um seine Datenbank zu nutzen, extra aktivieren. Okay. Okay. Aha, okay. Ah, doch, dann kann es am Beamer liegen, weil er bei der anderen Seite anders strahlt. Okay, dann machen wir weiter. Hört man mich noch? Wir hatten ja gerade Tonprobleme. Hört man mich im Video auch?
Ja.
Okay, gut. PG Foundry und Gborg sind zwei Server, so ungefähr wie SourceForge oder GNU Savanna, halt speziell für Postgres-Projekte. Gborg ist der ältere, pgfoundry.org wird den jetzt ersetzen, so Stück für Stück, die Projekte, die meisten migrieren. Da sind zum Beispiel Treiber für bestimmte Sprachen drauf, Erweiterungen, Administrationswerkzeuge, Entwicklungswerkzeuge, auch ein paar Anwendungen und zum Beispiel Migrationshilfen. Es gibt für DB2, Oracle, MySQL und ein paar andere Datenbankentools, die einen dabei unterstützen, von diesen Datenbanken auf Postgres zu migrieren. Es sind keine drauf, die dabei unterstützen, von Postgres wegzumigrieren. Offensichtlich ist da der Bedarf nicht so groß. Dann gibt es natürlich externe freie Projekte, also die, die nicht auf den Postgres-Servern gehostet werden, aber trotzdem sehr mit Postgres verbandelt sind oder zusammenarbeiten. Da gehört zum Beispiel PostGIS dazu. Mit dem arbeite ich auch des Öfteren in meinem Job. Das ist eine Erweiterung für geografische Daten. Die hatte ich auch in meinem GIS-Vortrag mal kurz vorgestellt. Da sind also Datentypen definiert für Polygone und so weiter, die dann passende Informationen zu ihrem Koordinatensystem haben. Dann gibt es passende Transformationen und Projektionen zwischen den Koordinatensystemen. Also ich kann zum Beispiel Längen- und Breitengrad haben und dann eine Mercator-Projektion machen, um dann, was weiß ich, ein Rechteck mit Deutschland zu haben, so wie es in der Tagesschau immer dargestellt wird oder so. Und es gibt dann auch verschiedene Geometriebearbeitungsfunktionen, zum Beispiel Geometrien vereinfachen. Wenn man jetzt irgendwelche Fjorde in Skandinavien hat, dann ist die Datengenauigkeit von den Lieferanten schon mal bei 3,5 Millionen Stützpunkten für so ein Polygon. Und wenn ich dann ein Bildchen von ein paar Zentimeter Größe ausgebe, kann ich dann natürlich einiges wegschmeißen davon. Und eben solche Verarbeitungsfunktionen und Ähnliches sind also in diesem PostGIS da definiert, Datentypen und Funktionen dazu. Das ist jetzt in GPL lizenziert, im Gegensatz zu Postgres. Einer der Gründe, wieso es nicht in Postgres ins Backend aufgenommen wird, weil die Leute bestehen auf ihrer BSD-Lizenz und sagen, alles, was nicht ähnlich frei ist wie BSD, nehmen sie nicht auf, weil sie sozusagen ihren Firmen, ihren Kunden diese Garantie geben können, dass die auch Closed-Source-Erweiterungen damit machen können. Dann OpenFTS, eine Volltext-Suchengine, ist eine Erweiterung, die sich zunehmend verbreitet gerade, die ist gerade etwas im Aufwind. BizGres ist eine Erweiterung für Business Intelligence, also so Data Warehousing-Geschichten, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Die sind unter BSD-Lizenz und einiges, was die gemacht haben, ist inzwischen in Postgres selber zurückgeflossen, aber nicht alles, weil ein paar Sachen wohl zu speziell sind. Bio-Postgres ist eine Sammlung von Erweiterungen, die auch von einer Universität entwickelt wird. Sie haben also Daten... Ah ja, doppelt hält besser. Okay, muss ich ja auch noch wegstreichen. Gut. Also Blastgres ist für Sequenzanalyse gedacht, GoBase für Gendaten, PostGraph ist für irgendwelche Graphenanalysen und sowas gedacht. Und was eine Derivation Dependency Analysis genau ist, das soll mir dann ein Biologe sagen. Manu, weißt du das gerade? Und PostModel ist wohl für Modellierung und Data Mining von irgendwelchen biologischen Untersuchungen gedacht. Also durchaus nicht nur für Informatiker interessant, was es da an Erweiterungen gibt. Dann gibt es PG-Access, das ist ein Access-ähnliches Frontend, wo ich mir also per Clickibunti meine Tabellen definieren und meine Ein- und Ausgabemasken dafür machen kann und damit sozusagen einfache Datenbankanwendungen zusammenklicken. Und die haben als Backend dann eben nicht Access, sondern Postgres als Datenbank. Das heißt, ich kann also auch mit anderen Applikationen dann auf denselben Datenbankserver zugreifen. Es gibt noch eine ganze Latte weitere. Wenn man jetzt bei FreshMeet oder SourceForge mal nach Postgres sucht, kriegt man also diese Zahlen. Das heißt also, eine ganze Latte Projekte beschäftigen sich mittlerweile damit. PGFACT ist ein Warenwirtschaftssystem, das von einer deutschen Firma sogar vertrieben und hergestellt und supportet wird. Auch freie Software eben. Compier Libero ist ein Fork von Compier. Was macht er jetzt? Ich hätte meinen Bildschirm schon deaktivieren sollen. Gut. Compier an sich ist zwar freie Software, aber läuft nur mit Oracle. Und Compier Libero ist sozusagen ein Fork von irgendwelchen Leuten in Südamerika, die gesagt haben, Oracle ist ihnen zu teuer, sie lassen das mit Postgres laufen. Gut. Habe ich das da doppelt mit den Hits? Okay. Dann gibt es kommerzielle Projekte. Es gibt Biscres MPP, der erweitert Biscres um parallele Verarbeitung. Die haben das sogenannte Share-Nothing-Paradigma. Wenn ich also 5 Terabyte Daten habe, dann kann ich das auf 10 Server a 500 Gigabyte aufteilen. Und wenn ich dann eine Anfrage stelle, arbeitet jeder auf seiner Datenportion parallel. Außerdem kann ich auf einer Multi-CPU-Maschine mehrere Prozessoren gleichzeitig an der gleichen Anfrage arbeiten lassen. Das kann der normale Postgres im Moment noch nicht. Der kann also nur verschiedene Anfragen, die über verschiedene Verbindungen reinkommen, gleichzeitig bearbeiten. Und Biscres MPP ist also eine proprietäre Erweiterung, Closed Source, erlaubt also, dass auch eine Anfrage intern sozusagen parallelisiert wird. Die haben also einige intelligente Geschichten auch gemacht und Erweiterungen, damit das Ganze auch gut funktioniert bei den typischen SQL-Anfragen. EnterpriseDB ist jetzt für Leute, die ein bisschen von Oracle umsteigen. Die bieten eine kommerzielle Variante von Postgres, die einige Erweiterungen und Hässlichkeiten eingebaut hat, um zu Oracle kompatibel zu sein. Unter anderem hat Oracle das Problem, dass sie nicht zwischen einem Null-Value und einem String der Länge 0 unterscheiden. Das ist bei Oracle auf dasselbe gemappt, was bei anderen Datenbanken nicht der Fall ist. Und eben solche Hässlichkeiten und ein paar andere Geschichten, auch zum Beispiel die prozedurale Sprache von Oracle, die ein bisschen anders ist wie die von Postgres, diese PLPGSQL und sowas rüsten, also diese Enterprise-DB-Leute nach. Es gibt, das sind jetzt zwei relativ große Projekte. Es gibt hier eine größere Liste auf den Postgres-Servern. Dass ich jetzt die zwei rausgezogen habe, liegt eigentlich daran, dass mir die zwei jetzt als erstes und am häufigsten bisher begegnet sind bei dem, was ich so auf den Listen gelesen habe. Soll jetzt aber keine Wertung sein. Postgres hat noch eine recht aktive Community, international, weltweit. Die wichtigsten Sachen sind auf dieser Community-Seite zusammengefasst. Es gibt Mailinglisten und IRC-Channels, sowohl für Support, wo man also seine Fragen stellen kann, meistens themenspezifisch, es gibt eine für einfache SQL-Fragen, eine für Performance-Probleme und so weiter. Auf den meisten dieser Listen lesen auch ein paar der Kernentwickler mit, man bekommt dann also üblicherweise extrem kompetente Antworten. Dann gibt es natürlich die entwicklerinternen Listen, wo die Patches diskutiert werden und ähnliches. Die sind für Anwender oder so nicht zu empfehlen, außer man interessiert sich dafür. Advocacy-Listen, die sind also sozusagen für Werbung, Diskussionen, Benchmarks, Vergleichs, was kann ich tun, um Postgres zu verbreiten, sozusagen die Missionarsliste. Dann gibt es in Deutschland auch die deutsche Postgres User Group, von denen ist auch dieses hübsche T-Shirt hier mit dem Postgres-Logo drauf. Die haben mir das dankenswerterweise noch recht kurzfristig zukommen lassen. Da kann man sich also als deutscher Postgres-User dran wenden an die Leute. Es gibt auch einen deutschsprachigen IRC-Channel dann, wo man immer ganz lustige Chats hat und so weiter und bei kleinen Problemen auch gern geholfen wird. Es sind übrigens einige der Postgres-Entwickler deutschsprachig. Es sind umfangreiche Manuals im Lieferumfang. Das ist also einige Megabyte an HTML, wenn man sich das runterholt. Weiteres Material ist auf Postgres.org verlinkt. Da sind dann Fallstudien, irgendwelche How-Tos und FAQs und alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Dann gibt es hier auf Postgres.org Doc Books eine Liste von Büchern. Es sind, glaube ich, auch 4 oder 5 deutschsprachige Titel drunter. Die Qualität von den Büchern kann ich jetzt nicht bewerten, weil ich noch keines gelesen habe bisher. Mir waren diese Dokumentationen hier bisher ausreichend. Und auf planetpostgresql.org sind also diverse Leute um PostgresQL, die da so Sachen bloggen. Das ist ein Blog-Aggregator, wenn ich das richtig identifiziert habe. Es gibt kommerziellen Support, viele Anbieter auf allen Kontinenten. Neben kleineren Firmen sind auch große Namen wie Fujitsu, die aber, glaube ich, nur in Asien Support bieten, und Sun dabei. Sun ist in letzter Zeit relativ dick in Postgres eingestiegen. In Deutschland sind es vor allem mittelständische Anbieter, die da Support anbieten. Es gibt auch Server-Hosting, also es gibt nicht nur Webserver mit PHP und MySQL drauf, wo man sich dann mieten kann für ein paar Euro im Monat, sondern es gibt auch dedizierte Postgres-Hoster, sind ebenfalls auf den Postgres-Seiten verlinkt, wo man sich also sozusagen Postgres-Server mieten kann. Dann Replikation. Also ich schalte sozusagen mehrere Server zu einem Cluster zusammen. Gibt es verschiedene Lösungen von verschiedenen Anbietern, je nachdem, was ich gerade an File brauche. Single Master, das heißt, ich habe einen Master, der an mehrere Slaves repliziert. Macht mir entweder zur Ausfallsicherheit oder wenn ich nur sehr wenige schreibende Anfragen habe, aber sehr viele lesende, weil die lesenden Anfragen kann ich auf die Slaves verteilen und nur die Schreibzugriffe gehen auf den Master. Dann wird an Multi-Master-Lösungen gearbeitet, wo ich also mehrere Server habe, die sich komplett gegenseitig synchronisieren. Es gibt auch eine Proxy-basierende Replikation, das heißt, ich verbinde mich nicht mit dem Server, sondern mit einem Proxy-Server, der dann zu mehreren Servern die Verbindungen hat und sozusagen meine Anfragen passend dupliziert. Beispiele dafür: Sloney, PG Pool, PG Cluster, DB Balancer, und da gibt es noch ein paar mehr, wenn man mal Google bedient. Dann habe ich mir noch ein paar kleine Details rausgesucht zu Postgres, so ein bisschen mal ein Schlaglicht drauf werfen. Das eine ist das sogenannte Toast-System, the Oversized Attribute Storage Technique. Postgres organisiert die Daten intern in Seiten. Die Standardgröße ist 8 Kilobyte pro Seite. Man kann, glaube ich, bis zu 32 Kilobyte erhöhen, wenn man es neu kompiliert. Das hieße, eine Tabellenzeile könnte jetzt maximal 8 Kilobyte abzüglich Verwaltungsinformationen sein. Jetzt haben wir aber vorher gesehen, so ein Tabellenfeld kann 1 Gigabyte groß sein. Das heißt, sie verwenden diese sogenannte Toast-Technik, um große Felder, wie zum Beispiel diese Geometrie mit 3,5 Millionen Punkten, die ich vorher erwähnt habe, oder lange Texte, außerhalb der eigentlichen Tabelle zu speichern. In der Tabelle selber ist dann nur eine Referenz darauf, wo die Daten wirklich liegen. Außerdem haben sie noch eine Kompression implementiert, also wer jetzt gern 25.000 A's als Text da reinspeichert, das Zeug wird einfach runterkomprimiert, bevor es gespeichert wird, dann hat es auch gut Platz. Dann dieses MVCC, Multi-Version Concurrency Control System, das eben die parallele Bearbeitung von mehreren Anfragen erlaubt. Und das stellt sicher, dass ein Leser nie blockiert wird und ein Schreiber selten blockiert wird. Und zwar macht er das so, wenn die Leute auf den Daten arbeiten, gibt es verschiedene Versionen desselben Datensatzes, wo vermerkt wird, mit welcher Transaktion diese Version jetzt angelegt wird und sogar die Kommando-ID innerhalb der Transaktion, wenn eine Transaktion dieselbe Zeile mehrfach ändert. Und die Postgres-Engine sieht dann sozusagen, für welche Transaktion welche Version gerade gültig ist. Und wenn also Transaktionen dann committen sind, bleiben ja veraltete Versionen übrig und das sogenannte Vacuum-System räumt die dann auf. Es gibt bei diesen MVCC-Systemen drei Ansätze, wie man das machen kann. Ein optimistischer, ein pessimistischer und der mit dem hinterher aufräumen. Soweit ich weiß, hat Oracle den optimistischen Ansatz. Die gehen davon aus, dass Transaktionen immer committen, schreiben in der eigentlichen Tabelle gleich mal die neue Version rein und die alte Version sichern sie im Log. Wenn die Transaktion jetzt abbricht, ist das relativ aufwendig, weil sie müssen aus dem Log die alte Version zurücksichern und außerdem müssen sie sozusagen, wenn sie irgendwelche Anfragen haben, nicht nur in die eigentliche Tabelle schauen, sondern auch im Log nachschauen, wo sind dann noch alte Versionen, die eventuell für mich aber gültig sein könnten und noch nicht zurückgespielt wurden. Und der pessimistische Ansatz schreibt die neuen erstmal nur ins Log und wenn die Transaktion dann committed hat, schreibt er die in die Tabelle rein. Hat halt auch das Problem, dass die Queries sowohl ins Log als auch in die Tabelle schauen müssen. Und Postgres schreibt zwar die Daten auch alle ins Log für den Fall, dass es abstürzt, hat aber in der Tabelle drin beide Versionen. Das heißt, die eigentliche Query braucht nur noch in die Tabelle schauen. Dafür gibt's halt das Problem, wenn die, also Commit und Abort sind dann beide sehr günstig, weil ich nichts hin und her kopieren muss. Aber ich habe halt dann irgendwann diese Reste rumliegen, die der Vacuum wieder aufräumen muss. Welches System davon am besten ist, also es lässt sich für jeden Fall ein Client konstruieren oder eine Applikation, die genau da schlecht performt. Es ist in meinen Augen dann Geschmackssache. Okay, immer wenn ich zu lang rede, dann kommt der Bildschirmschoner. Schmeißt mich hier raus. Okay. Dann Indizes als Details. Standardmäßig im System sind B-Bäume, GIST-Indizes, da komme ich nachher noch drauf, Hashes und R-Bäume. Wobei R-Bäume haben sie, glaube ich, bei 8.2 ersetzt durch eine GIST-Implementierung. Ich kann einen Index nicht nur auf eine einzelne Spalte machen, sondern auch eine Kombination von Spalten. Ich kann partielle Indizes machen, also ich kann zum Beispiel sagen, ich indiziere nur alle Personen, die weiblich sind. Und wenn ich dann innerhalb der Frauen suche, hilft dieser Index bei der Beschleunigung. Ich kann funktionale Indizes machen, also ich kann zum Beispiel die Namen in normaler Schreibweise drin haben, kann aber einen Index auf die Namen in Kleinbuchstaben haben. Und wenn ich dann suche und meinen Suchbegriff in Kleinbuchstaben umwandle, kann ich also größenunabhängig in dem Index suchen und kriege alle Treffer, obwohl sie in der eigentlichen Datenbank mit Großbuchstaben und gemischter Schreibweise drin liegen. Oder ich kann, wenn ich Wörter habe, wo ich auch von hinten her suche, kann ich einen Index haben, der die Texte umgedreht indiziert, von hinten her. Solche lustigen Tricks kann man da machen. Dieses GIST, was ich gerade erwähnt habe, Generalized Index Search Tree heißt es. Das ist aus ein paar hübschen wissenschaftlichen Arbeiten entstanden. Das ist die Idee, wie kann ich den Index in zwei Teile trennen, dass der eine implementiert die ganze Suchlogik und das Abspeichern von dem ganzen Zeug auf Platte und sowas und das andere sind Funktionen, die sich nur mit dem Datentyp beschäftigen, den ich indizieren will. Und ich kann also mit dem GIST so übliche Baumindizes wie B-Baum, R-Baum und ähnliches implementieren, auch die Volltextsuche T-Search 2 ist mit GIST implementiert. Ich kann verlustbehaftet indizieren, also ich muss nicht die komplette Geometrie im Index haben, sondern ich kann sagen, ich speichere nur sozusagen das beinhaltende Rechteck. Das sind also 4 Koordinaten statt 3,5 Millionen. Beschleunigt also die Suche, weil der Index natürlich viel kleiner wird. Aber ich kann nicht alle Geschichten mit dem GIST bauen. Solche Sachen wie Radix-Trees oder so sind nicht möglich, weil sich das darauf nicht abbilden lässt. So ein GIST-Index wird über 7 Funktionen definiert. Konsistent heißt, ich habe diese Funktion bekommt die Indexinformation und eine Bedingung und muss schauen, ist es möglich, dass sozusagen die Bedingung erfüllt ist. Also die Indexinformation kann zum Beispiel sein, diese Seite hat Geometrien, die in diesem Rechteck liegen, und die Bedingung ist, ich will Geometrien, die östlich von diesem Punkt liegen, und dann muss man diese Funktion zurückliefern, ob das sein kann, ob also sozusagen der Punkt in dem Rechteck liegt oder nicht. Union vereinigt zwei solche Bereiche, Kompress und Dekompress, dienen zum Abspeichern und Wiederladen von solchen Indexinformationen, die können also dabei verlustbehaftet komprimiert werden, damit sie Platz haben auf einer Seite. Penalty heißt, wie groß sind die Kosten, wenn ich auf eine Seite diesen Wert noch mit reinspeichere, und zwar Kosten sozusagen im Sinne von Indexdifferenz. Also wenn ich jetzt mehrere Seiten zur Auswahl habe, wo ich diesen Wert reinspeichere, kann ich mit Hilfe dieser Penalty-Funktion sozusagen ermitteln, auf welcher Seite das am besten passt. Pixsplit ist, wenn irgendwas zu groß wird und ich das aufteilen muss in zwei Teilseiten, sucht mir der den optimalen Teilpunkt aus. Und Same gibt mir aus, ob zwei Werte wirklich gleich sind. Diese sieben Funktionen kann ich also definieren für einen Datentyp von mir, und damit kann ich dann einen GIST-Index darauf aufbauen. Gut, jetzt bin ich soweit durch. End Transaction. Ich habe also nur ein paar Sachen so schlaglichartig beleuchtet. Einiges ausgelassen. Alle Warnzeichen sind natürlich Eigentum der jeweiligen Inhaber, und alle Firmen, die sich jetzt irgendwie und Projekte, die sich jetzt nicht erwähnt fühlen, die sind gern eingeladen, hier mal einen Vortrag zu ihrem Thema dann zu halten. Wer jetzt noch Fragen hat, der darf sie jetzt gerne stellen. Wir sind heute gar nicht mal so spät dran im Vergleich zu anderen Vorträgen. Also bin ich jetzt für Fragen offen. Sonst habe ich hier noch eine Liste der verwendeten Software. Und wenn dann keine Fragen mehr sind, würde ich empfehlen, dass wir uns zu Parasco begeben. Da kann man dann noch weiter diskutieren und dabei ein bisschen was für sein leibliches Wohl tun. Gut. Also ich hoffe, dass ich einen halbwegs brauchbaren Überblick gegeben habe. Bisschen chaotisch, aber... Deswegen heißt es Chaos-Seminar, ja. Keine Fragen? Entweder habe ich euch jetzt alle... Was? Diese Grafik?
Das ist die...
Also entweder heißt das, keine Fragen sind, jetzt, dass ich euch alle total konfus gemacht habe, oder dass der Vortrag keine Frage offen gelassen hat. Ich hoffe jetzt mal das Zweite. Bedanke mich für euer Erscheinen. Möchte nochmal auf die Wahlcomputer-Petition hinweisen und auf die Möglichkeit, dass man sich hier mal ein paar Datenschleudern anschaut und dann eventuell welche erwirbt beim Jürgen. Dann wär's das soweit von meiner Seite.